Hallo und herzlich willkommen bei Das Abenteuer Unternehmen, dem Podcast für neue Führung im Mittelstand. Wir sind Tanja Palzer und Hans-Jürgen Walter, Unternehmer und Berater, und wir sprechen hier über alles, was Unternehmer wirklich bewegt und wie wir unseren täglichen Führungsaufgaben souveräner begegnen können. Dabei hinterfragen wir viele Annahmen, mit denen wir bewusst oder unbewusst uns, unsere Mitarbeiter und unsere Firma steuern. Wir sprechen dabei über zeitgemäße Führung in turbulenten Zeiten und über neue Wege, die wir als Unternehmer gehen können. Wenn Sie als Unternehmer oder Führungskraft sich fragen, was es denn mit dieser neuen Wirtschaft auf sich hat, wenn Sie auf der Suche nach Orientierung und neuen Impulsen sind, dann sind Sie hier genau richtig. Mit unseren Denkanstößen wollen wir Sie inspirieren und Ihnen nützliche Werkzeuge an die Hand geben, sodass Sie Ihren Führungsalltag gelassener und erfolgreicher meistern können. Alle Infos zu diesem Podcast finden Sie übrigens unter www.abenteuer-unternehmen.de. Los geht es mit einer neuen Episode. Ja, schönen guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Heute gibt's mal ausnahmsweise keine Remote-Aufnahme, sondern einen Live-Podcast. Angekündigt war ja der zweite, oder ist es der dritte Teil, Tanja?
Es ist der zweite Teil aus dieser Reihe Führungsstile.
Genau, wo wir über mitarbeiterorientierte Führungsstile sprechen wollten, aber aus aktuellem Anlass schieben wir mal ein Thema dazwischen. Nämlich, ich war auf einem Seminar, auf einem Workshop, und da ist mir ein Muster aufgefallen, über das wir euch gerne heute ein bisschen berichten möchten. Ja, ein Muster, und zwar am Anfang des Workshops mit einer Reihe von Teamleiter habe ich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gefragt, sag mal, was hindert euch denn eigentlich, eine gute Arbeit zu leisten? Und da kam einiges, und wenn ich diese Antworten zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, sind die Kollegen, und das sind manchmal die Chefs, und die so manchmal für uns als Stolpersteine dienen. Und ist ja, glaube ich, auch menschlich und nachvollziehbar. Und dann habe ich gesagt, sag mal, wenn andere, also eure Chefs, eure Mitarbeiter, eure Kollegen euch manchmal so dran hindern, eine gute, optimale Arbeit abzuliefern, könnte es dann auch sein, dass ihr manchmal Stolpersteine für eure Kollegen und eure Chefs seid? Ja, sagten die, ja, natürlich könnte das sein, aber das ist irgendwie ganz anders. Weil wenn wir da mal nicht so sind, wie wir sein sollten, dann liegt es an den Umständen. Also, dass wir irgendwie unter Stress sind oder dass wir einfach, dass der Workload einfach zu groß ist. Und dann sage ich, okay, aber an was liegt's denn, wenn eure Kollegen und Chefs für euch Hindernisse und Stolpersteine sind? Ja, nee, dann sind's nicht die Umstände, sondern dann liegt's an den Menschen. Dann sage ich, das ist ja spannend. Aha, ja, und wie an den Menschen? Naja, zum Beispiel mein Kollege, denke ich gerade an einen Kollege, sagt ein Teilnehmer, und der ist halt so von seiner Persönlichkeit so ein bisschen unzuverlässig. Und wenn ich da an meinen Chef denke, naja, der ist so ein bisschen kontrollwütig. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr merkt schon, dass da ein Unterschied ist.
Das Muster, was uns dann aufgefallen ist und wo der Hans-Jürgen auch wieder direkt mit einer Studie aufwarten konnte, die würde er gleich berichten. Das Muster, das uns aufgefallen ist, ist doch das, wenn was schief läuft und wir sind die Ankläger, wir legen den Finger in die Wunde, dann führen wir das, was der andere macht, auf seine Persönlichkeit und auf seinen Charakter zurück. Wir sagen, ja, das ist schief gelaufen, weil der Müller so unzuverlässig ist oder weil die Meier sich nicht konzentrieren kann. Also wenn was schief läuft, wir sind Ankläger, ist die Ursache für das Schieflaufen die Persönlichkeit des anderen. Wenn jetzt aber was schief läuft und wir werden angeklagt und wir geben auch zu, naja gut, so ganz unschuldig waren wir nicht daran, dass was schief gelaufen ist, dann würden wir niemals sagen, naja gut, es ist schief gelaufen, weil ich ein bisschen unzuverlässig bin oder unkonzentriert, sondern es ist schief gelaufen, weil die Umstände nun mal so waren. Ich war total überfordert, es gab zu viel zu tun. Wir finden irgendwelche Umstände oder irgendeinen Kontext, dem wir die Schuld daran geben, dass was schief gelaufen ist, wenn wir schuld waren.
Mhm. Das klingt jetzt vielleicht psychologisch völlig plausibel, weil es ist natürlich sehr, sehr viel angenehmer, wenn man selber was verbockt hat, das auf die Umstände zu schieben. Und wenn's anders, aber das würde noch lange nicht heißen, warum man dann, wenn man so, wie Tanja sagt, der Ankläger ist, die Ursache eines Fremdverschuldens, sage ich mal, jetzt auf den Charakter zurückzuführen. Und wie gesagt, oder wie Tanja schon gesagt hat, da gibt's eine Studie dazu, die ist nicht ganz neu, ich glaube, die ist aus den 70er, 80er, von einem John H. Holland, der seine Studenten mal Folgendes gefragt hat. Und zwar eine Gruppe von männlichen College-Studenten. Nämlich zwei Fragen, nämlich Punkt 1, gib mir doch mal den Grund, warum ihr das Hauptfach gewählt habt, das ihr gewählt habt. Und Punkt 2, was waren denn die Gründe für die Auswahl eurer momentanen Partnerin? Und danach hat er dieselben Fragen seinen College-Studenten gestellt, aber in Bezug auf ihren jeweils besten Freund. Ja, und die Ergebnisse waren ziemlich überraschend, Tanja.
Die waren sehr überraschend. Auf die Frage, was denn ausschlaggebend bei ihnen selbst war, haben die Studenten immer ja die Umstände, den Kontext angegeben. Ja, ich habe dieses Fach gewählt, weil es dort gute Verdienstmöglichkeiten gibt oder die Jobaussichten gut sind oder weil ich das irgendwo studieren konnte, wo es schön ist. Ich habe meine Partnerin gewählt, weil ja sie ist so warmherzig oder sie hat irgendwelche ja, Qualitäten, die ich eben gut finde. Also ihr seht, die Umstände, keiner hat das mit seiner eigenen Persönlichkeit begründet, waren immer die Umstände.
Und sobald die Fragen in Bezug auf ihren besten Freund gestellt wurden, dann sah es ganz anders aus. Nämlich wie zum Beispiel, naja, er hat deshalb Mathe genommen, weil er, Mathe war schon immer sein bestes Fach, also er hat einfach ein Talent für Mathe. Oder Fragen zu der Freundin bzw. Partnerin. Naja, mein Freund ist so ein bisschen hilflos und er braucht einfach eine Frau an seiner Seite, die ihn da durchs Leben führt. Also da hat man, wie wir vorhin schon erwähnt haben, dann die Gründe auf den Charakter zurückgeführt. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ganz lustig, ne? Also, wenn ihr so ein bisschen.
Ja, es ist ganz lustig und wir haben uns ja auch gestern im Auto darüber unterhalten. Auch wir sind anfällig dafür. Also uns sind hier viele Beispiele eingefallen, jetzt aus unserem eigenen Leben, wo was schiefgelaufen ist, wo wir wirklich plausibel erklären konnten, naja gut, das konnten wir nichts für, das waren die Umstände. Und aber sobald andere Menschen ins Spiel kamen, ja, das waren die Menschen, die sind eben unzuverlässig oder zu faul oder ja, ihr kennt das.
Ja, jetzt könnte man sich fragen, was wollen wir euch damit sagen? Ja, liebe Führungskräfte, liebe Chefs, wenn ein Mitarbeiter nicht so funktioniert, wie ihr gerade denkt, der sollte sich mehr engagieren oder der sollte kundenorientierter sein oder fragt euch doch mal selber, wie schnell man dann irgendwie so bei der Persönlichkeit ist. Ich will ja gar nicht sagen Charakter, aber bei der Persönlichkeit. Und wenn diese Studie bzw. dieses Muster aber einen gewissen Wahrheitsgehalt hat, dann wäre es viel wahrscheinlicher, dass es ja an den Umständen liegt. Und das ist so ein bisschen unsere These. Nämlich nicht der Spieler spielt das Spiel oder der Spieler macht das Spiel, sondern das Spiel macht den Spieler. Also nicht der Spieler ist schuld, wenn das Spiel nicht funktioniert, sondern es liegt ein bisschen an dem Spiel. Spiel in Anführungszeichen, also Prozess, Ablauf oder. Und da fällt mir übrigens noch eine Studie ein, nämlich, die ist auch schon ein paar Jahre alt, da wurden angehende Priester aus einem Priesterseminar gebeten, eine Predigt zu schreiben. Und diese Predigt musste dann an einem anderen Ort des Campuses abgeliefert werden. Und die Forscher von diesen Studien hatten dann auf dem Weg zu dieser Abgabestelle, also die Studenten, die angehenden Priester, dann über den Campus laufen mussten, einen Menschen platziert, der in Not war, der vorgespielt hat, in Not zu sein. Und es wurde einfach geguckt, wie viele dieser angehenden Priester sind stehen geblieben, um diesen Menschen zu helfen. Jetzt haltet euch fest. Also man müsste doch davon ausgehen, von der Persönlichkeit eines angehenden Priesters und Nächstenliebe oder, dass da alle stehen geblieben sind. Und die Ergebnisse dieser Studie waren ziemlich überraschend, nämlich sind weniger als 10% stehen geblieben aufgrund der gestellten Situation, aufgrund des Kontextes. Ich hab's eilig, ne? Ja, was hat das jetzt für Mitarbeiterführung, für eine Folge?
Vielleicht noch mal kurz zu diesen Priestern. Ich glaube, niemand spricht jemandem ab, der Priester werden will, dass der Wert Nächstenliebe kein hoher Wert bei ihm ist. Und wenn wir Verhalten beobachten, dann schließen wir von diesem beobachteten Verhalten ganz oft auf den Charakter. Also jetzt könnten wir ja darauf schließen, diese Priester haben dem Hilfsbedürftigen nicht geholfen, also sind das schlechte Menschen. Und ich glaube, dieses Beispiel zeigt, so einfach ist es nicht. Ja. Wir sollten den Kontext mit einbeziehen. Also sowohl Charakter, Persönlichkeit als auch Kontext wirken auf das Verhalten.
Genau, ich würde ja gar nicht absprechen, dass Persönlichkeit oder Charakter einen Einfluss auf das Verhalten hat. Aber diese Beispiele zeigen vielleicht recht deutlich, dass der Kontext, das du sagtest, zumindest eine Rolle spielt. Ich würde fast sogar sagen, eine größere Rolle spielt. Und da ist ein riesiger Hebel für euch Führungskräfte drin. Nämlich,
wenn ich ein Verhalten bei meinen Mitarbeitern hervorrufen will, gehe ich intuitiv davon aus, dass ich irgendwie die Persönlichkeit oder den Mitarbeiter verändern müsste. Aber es ist ja viel einfacher. Mhm. Ich kann mir ja den Kontext angucken und überlegen, kann ich nicht den Kontext in gewisser Weise ändern, sodass der Mitarbeiter das gewünschte Verhalten auch zeigen kann.
Genau. Und das ist oftmals einfacher mit ein bisschen Kreativität, als man denkt. Und vor allen Dingen, es ist, das darf ich euch versprechen, es ist effizienter. Weil ihr kennt es vielleicht, wenn ihr versucht, Mitarbeiter zu verändern. Das beliebteste Mittel sind da Appelle. Ja, wir müssen kundenorientierter sein, wir müssen schneller werden und. Und ich glaube, ihr alle wisst über die Wirksamkeit von Appellen. Die Leute nehmen sich das zu Herzen, vielleicht sind sie auch mal betroffen und gehen mal eine Woche in sich. Und dann nach kurzer Zeit schwuppt das Verhalten, wird dann das alte Verhalten zurück und eben weil der Kontext gleich ist. Jetzt wollen wir so ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen und am besten an einem praktischen Beispiel. Nämlich, Tanja, du hast so ein praktisches, konkretes Problem gehabt, ne?
Ja, ich habe das tatsächlich gehabt, habe es auch gelöst und im Nachhinein fiel mir gestern auf, dass ich genau intuitiv das angewendet habe, was wir da besprochen haben. Es ist natürlich wieder ein Fall aus meiner Praxis, bitte erschreckt jetzt nicht. Es geht um Steuern und Steuererklärungen und ihr wisst das alle, da gibt es Abgabefristen, die gab es schon immer. Das ist jetzt aktuell der 28. Februar. Aber was neu ist, es kommen jetzt automatisch Verspätungszuschläge. Wenn man seine Steuererklärung verspätet abgibt und eine Nachzahlung rauskommt, kommt automatisch ein Verspätungszuschlag. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass in so einer ganz normalen Steuerberatungskanzlei jetzt so Ende Januar, Anfang Februar die heiße Phase beginnt. Es müssen jetzt diese ganzen Steuererklärungen fertiggestellt werden. Das ist auch oft kein Problem, aber was bei uns in meiner Kanzlei sich jetzt angehäuft hat, sind ganz, ganz viele, ich sag mal, kleine Einkommensteuerfälle. Ganz früher hießen die bei uns Lohnsteuerjahresausgleich, da gibt's nur eine Einkunftsart, meistens sind das Arbeitnehmer. Also das sind wirklich Mini-Fälle und so ein Fall zu bearbeiten dauert vielleicht eine halbe Stunde, Stunde. Aber wenn da, ich sag jetzt mal, 100, 150 Fälle rumliegen, ist das so ein Berg. Und jetzt habe ich an meine Mitarbeiter appelliert. Also ihr Lieben, wir müssen diese Fälle da abarbeiten. Und ja, seid fleißig, seid verantwortungsbewusst. Wie schlimm ist das denn, wenn unsere Mandanten da Verspätungszuschläge bekommen, weil wir die Fristen versäumt haben? Ja, es hat aber irgendwie nichts genutzt. Der Stapel wurde nicht kleiner, sondern größer, weil jeden Tag kommt jetzt noch der ein oder andere Mandant um die Ecke mit einem ähnlichen Fall. Ich war jetzt kurz davor, zu sagen, okay, ich bin hier Chef, ich gebe jetzt die Arbeitsanweisung, es wird nichts anderes mehr gemacht in unserer Kanzlei, bis diese Fälle abgearbeitet sind.
Hätte ja auch funktioniert, so Order per Mufti.
Genau, das hätte funktioniert, aber was wäre die Folge gewesen? Meine Mitarbeiter wären demotiviert, die wären gestresst. Die hätten ja auch Probleme bekommen, weil Arbeit liegen geblieben wäre, die auch wichtig ist, vielleicht nicht ganz so fristgebunden, aber wichtig. Ja, das war die Situation. Also ich hätte versucht, meine Mitarbeiter mit Appellen ja an die Persönlichkeit ranzugehen. Seid fleißig, seid verantwortungsbewusst, macht das jetzt. Und dann habe ich mich auf den Kontext besonnen und vielleicht da so ein Zwischenschritt. Ich habe mir den Kontext angesehen und überlegt, warum machen die denn die Fälle nicht? Da ist doch jetzt auch, die sind ja jetzt nicht so kompliziert. Was hält die denn davon ab? Naja, ich habe schon eben gesagt, keine Zeit. Andere wichtige Dinge liegen auf den Schreibtischen, die gehen eigentlich vor. Die Fälle sind auch wirtschaftlich unbeachtlich. Ganz wichtig, sie machen keinen Spaß, es ist keine Herausforderung, es ist ein reines Abarbeiten. Und dann hat sich natürlich auch jeder die Frage gestellt, warum soll ich das machen? Also wir sind 12 Leute in der Kanzlei, wir haben zurzeit keinen Azubi. Dann hat der eine gedacht, naja gut, ich räume schon immer die Spülmaschine aus, jetzt kümmere ich mich noch nicht um diese kleinen Einkommensteuerfälle. Also das war der Kontext. So, jetzt... Es ist gar nicht so einfach, es hat sich eben so einfach angehört, aber wie ändert man jetzt den Kontext? Ich habe dann angefangen mit der Warum-Frage, habe mir dann überlegt, es sollte den Mitarbeitern klar werden, warum es wichtig ist, diese Fälle zu bearbeiten.
Wussten Sie das nicht schon vorher?
Ja, ich bin davon ausgegangen, sie wussten es. Also mir war doch klar, wenn wir jetzt da 25 Mal einen Verspätungszuschlag produzieren, so ein Verspätungszuschlag ist, weiß ich nicht, 20, 25, vielleicht mal 100 Euro, jetzt auch kein extremst großer Schaden. Nur das Image leidet doch. Das Image unserer Kanzlei leidet, so nach dem Motto, die sind ja unzuverlässig. Die versäumen Fristen. Und das ist ja auch das, was der Mandant beurteilen kann. Also habe ich mich drauf besonnen und gedacht, na gut, mir ist die Warum-Frage klar, meinen Mitarbeitern nicht unbedingt, und habe denen wirklich, ich habe es noch nicht mal mit Appellen gemacht, wir haben es gemeinsam erarbeitet. Es ist echt ein schlechtes Signal für das Image unserer Kanzlei, wenn wir hier Verspätungszuschläge produzieren. Also es ist wichtig, diese Fälle fristgerecht zu bearbeiten.
Jetzt spannst du uns aber ganz schön auf die Folter.
Dann habe ich, soll ich ein bisschen schneller reden, dann habe ich den Teamgedanken gestärkt, so nach dem Motto, gemeinsam erreichen wir das Ziel, habe praktisch so eine Art sportliche Herausforderung draus gemacht, also dass das aufhört, warum der und nicht ich, sondern ich habe gesagt, wenn wir das machen, machen wir das im gesamten Team, und habe dann allerdings wiederum meinen Mitarbeitern die Autonomie und die Freiheit gegeben, zu entscheiden, wie sie es denn machen. Und von ihnen kam dann die Idee, wir machen eine, das heißt jetzt bei uns Loja-Freitag. Einen Freitag machen wir nichts anderes, wie nur diese Fälle zu bearbeiten. Jeder kann einen Tag auf seine normale Arbeit oder einen Tag seine normale Arbeit schieben, und gemeinsam machen wir an diesem Freitag, arbeiten wir die Fälle ab. Und damit die Fälle Spaß machen, was war ja auch eben bei der Kontextbeschreibung ein Manko, es macht eigentlich keinen Spaß, habe ich dann, das war wieder meine Idee, gesagt, okay, dann besorgt euch aber einen Caterer, der euch mit Essen versorgt, lasst die Musik laufen, weil bei den Fällen kann man ruhig Musik dabei hören, die sind nicht so anspruchsvoll. Zieht euch vielleicht sportliche Klamotten an, also dass auch das Outfit ein ganz anderes ist. Und dass dieser Tag, wo die eigentliche Arbeit eher nicht so spaßbringend ist, nicht so anspruchsvoll ist, verändert man eben den Kontext, dass es Spaß macht.
Also du hast ein Event draus gemacht.
Genau.
Beziehungsweise sie kam ja drauf, ne?
Ja. Ja, sie kam auf die Idee und ich glaube, das war auch gut. Wenn ich das vorgeschlagen hätte mit diesem Freitag, dann wäre das wieder so von oben gekommen. Also sie kam auf die Idee und was ich jetzt noch gemacht habe, denke ich, ist auch einigermaßen wichtig. Ich habe versucht, noch Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Also unser Empfang ist besetzt, das heißt, sie müssen nicht noch laufend ans Telefon laufen. Mhm. Mandanten, die jetzt sich irgendwie darüber beschweren, dass sie eben an dem Freitag keine Antwort bekommen auf irgendeine Frage, die bitte ich an mich weiterzuleiten, die werde ich dann aufklären, was es mit diesem Loja-Freitag auf sich hat. Ja, und so läuft das jetzt.
Cool, irgendwie. Ja, es klingt immer hinterher einfacher, als es vorher ist. Ne? Mhm. Also ich glaube, wenn man dem Reflex widersteht, man müsste an der Persönlichkeit oder an dem Charakter von Menschen rumschrauben und man würde diese Energie mal drauf verwenden und zu sagen, wie kann ich den Kontext verändern? Wie kann ich die Rahmenbedingungen verändern? Und Tanja hat auch ein paar Beispiele genommen. Wie kann ich Hindernisse aus dem Weg räumen? Also du bist ja an diesem Tag, an diesem Loja-Tag dann quasi Supporter, um denen praktisch einen maximalen Arbeitsflow, ich möchte sagen Spaß, zu gewährleisten. Mhm. Und wenn der Kontext es ändert, dann ändert sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch das Verhalten.
Und es gibt noch einen Vorteil, der fällt mir gerade noch ein. Ich habe 12 Mitarbeiter. Jetzt hätte ich müssen ja bei 12 Mitarbeitern mir bei jedem Einzelnen überlegen, was muss ich denn tun, damit jetzt der Mitarbeiter A und der Mitarbeiter B und der Mitarbeiter C bereit ist, diese Fälle zu bearbeiten. Und das sind oft ja andere Motivatoren bei den jeweiligen Mitarbeitern. Und der Kontext ist für alle gleich, den muss ich nur einmal verändern. Es Super. Okay. erleichtert mir meine Aufgabe als Chef.
Und denkst du, wie oft kommt das bei euch vor? Was war das? Ich bin in so einer Materie drin, jedes Vierteljahr oder
einmal im Jahr? Einmal im Jahr.
Ja, klar, einmal im Jahr. Das heißt also, das könnte jetzt ein regelmäßiges Ritual werden?
Genau, dass wir vielleicht sagen, der letzte Freitag im Januar ist der Loja-Freitag.
Loja-Freitag, ja. Dann kam ja auch schon die Idee, man lässt sich Loja-T-Shirts drucken oder so und man macht so ein bisschen einen Loja-Marathon draus und so ein bisschen was Sportliches. Ne?
Genau. Und dann posten wir das noch in den sozialen Medien, weil wir haben ja auch Fachkräftemangel und sehen potenzielle Mitarbeiter. Guck mal da.
Die haben sogar Spaß beim Arbeiten.
Genau. Also die Arbeit beim Steuerberater kann durchaus Spaß machen.
Okay. Lass uns mal kurz zusammenfassen, so die Grundprinzipien. Punkt 1, unser Reflex ist, wenn irgendwas nicht funktioniert und der andere verhält sich nicht so, wie er sich verhalten soll, ihn zu verändern. Ihr und wir wissen, wie schwierig das manchmal ist. Da kommt ein automatischer Widerstand. Alle wollen Veränderung, aber nur nicht bei sich selbst. Also sie wollen einfach nicht verändert werden. Wir arbeiten mit Appellen und das ist nervig, relativ wenig nachhaltig. Unsere Idee auf Basis dieses Musters ist, setzt euch hin und überlegt euch, wie könntet ihr den Kontext so verändern, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Menschen, eure Mitarbeiter, das Verhalten zeigen, das ihr mögt, das ihr wünscht. Zugegebenerweise, das ist nicht immer ganz einfach.
Nö, also den Kontext sich anzugucken, es ist vielleicht so ein Zwischenschritt, so ein Hilfsschritt zu überlegen, was hindert sie denn daran, dieses Verhalten zu zeigen? Also bevor man jetzt sich großartig überlegt, wie motiviere ich Menschen, ist es vielleicht einfacher, mal Hindernisse aus dem Weg zu räumen.
Hat schon der Reinhard Sprenger gesagt, hört auf, euch zu überlegen, wie ihr Menschen motiviert, sondern hört einfach auf, sie zu demotivieren, so im Wortlaut, ne? Oder auf einen Punkt gebracht, weil wir kommen langsam an unsere angezielten 20 Minuten Podcast. Verändere nicht die Spieler, sondern verändere das Spiel.
Ja, schönes Schlusswort, Hans-Jürgen.
Okay, in diesem Sinne, tschüss und servus, bis zum nächsten Podcast Abenteuer Unternehmen.
Tschüss auch von mir und vielleicht noch eine kleine Aufforderung. Vielleicht habt ihr ja auch Beispiele für uns, wo ihr den Kontext verändert habt und das gewünschte Verhalten damit möglich gemacht hat. Wir wären dankbar für Beispiele.
Wir freuen uns sowieso über jedes Feedback auf iTunes, auf unserem Blog oder einfach per Mail an mail@abenteuerunternehmen.de.